Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Online-Kongress Kita-Revolution, Begegnung auf Augenhöhe. Und ich freue mich auf meinen Gast heute, Nathalie Flach. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank, lieber Andreas, und herzlichen Dank an alle Zuseher und Zuseherinnen. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Die Nathalie habe ich heute eingeladen für ein besonderes Thema. Sie ist zwar auch, hat natürlich noch eine andere Geschichte, sie war halt als Kinderkrankenschwester viel Erfahrung gesammelt und gearbeitet, auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, richtig? Auch mit Kindergruppen und Jugendgruppen gearbeitet. Aber das Thema, wo es mir besonders drum geht heute, ist das Thema Medialität. Nathalie hat mittlerweile schon zwei Kongresse, veranstaltet zum Thema Medialität, also den Medialitätskongress. Und was das genau ist, darum soll es heute gehen. Es ist ein Thema, wo einige vielleicht noch gar keine Berührung mit gehabt haben. Mir ist es heute wichtig, auch gerade aus dem Grund, weil es vielleicht viele noch nicht kennen, aber weil es durchaus für den Kindergarten relevant sein kann. Genau, also seid gespannt. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt, auch wenn ich so ein bisschen schon was drüber weiß, aber garantiert noch nicht alles. Genau, lass uns loslegen. Vielleicht steigen wir, achso, nochmal einen Schritt zurück. Gibt es noch irgendwas, was du über dich noch erzählen möchtest, wo du denkst, das könnte die Leute irgendwie für den Rahmen heute interessieren oder wäre irgendwie noch wichtig zu wissen? Drei Kinder hast du zum Beispiel vergessen.
Nur, ja, genau. Also ich bin Erwachsenenkrankenschwester und habe irgendwann mich weiter ausbilden lassen für die Fachkraft der Kinder- und Jugendpsychiatrie. So das als erstes und habe natürlich viele weitere noch berufliche Weiterentwicklungen mitgemacht, die ich einfach so spannend fand und die einfach sich dem Feld angeschlossen haben, wie Trauerbegleiter oder Entspannungspädagoge. Aber das tut eigentlich wenig zur Sache. Die Haupterfahrung liegt wirklich im Mama-Sein. Drei Kinder habe ich hier.
Genau. Auf die kommen wir möglicherweise auch nochmal zu sprechen. Aber lass uns erstmal ganz, ganz grundlegend einsteigen. Was bedeutet Medialität? Was können die Leute sich darunter vorstellen?
Ach, es gibt so viele Begriffserklärungen. Ich erkläre es für mich mit einfachen Worten. Das ist die göttliche Anbindung, die eigentlich wirklich jeder hat, nur verlieren wir sie im Laufe der Zeit oder sie wird uns überdeckelt oder nicht erlaubt. Für mich ist es ganz einfach die göttliche Anbindung. Und Medialität zeigt sich oft im Kontakt oder, wie es viele kennen, durch Kontakt der Verstorbenen und irgendwelche andere Faszinosum und Phänomene, ja, wo uns sehr erschrecken können oder beeindrucken lassen. Darum geht es nicht, diese verstorbenen Kontakte sozusagen der Erstkontakt, weil sie uns am nächsten sind, ja, wenn sie diese Welt verlassen. Und eigentlich ist es so die Pforte, das Tor zu den höheren Dimensionen.
Also sozusagen, das, also alles, was über das, was wir jetzt hier auf der Welt sehen und erleben und fühlen, hinausgeht, könnte man so sagen?
Genau.
Wann hast du festgestellt, dass du vielleicht oder dass das bei dir vielleicht weniger verdeckt ist als bei anderen? Du hast ja gesagt, das wird bei, eigentlich haben wir das irgendwie alle, diese Anbindung, aber die wird verdeckt. Wie hast du das bei dir festgestellt, dass du besondere Fähigkeiten vielleicht auch hast oder dass du anders erlebst vielleicht als andere?
Es geht im ersten Moment gar nicht um die Fähigkeiten, die man wahrnimmt, sondern oder die man so nach außen verlautet. Es geht darum, dass man anders beobachtet. Und meine erste Erfahrung, an die ich mich erinnere, war wirklich so zwischen 4 und 5 Jahren, wo ich einfach bis dahin beim Einschlafen und Aufwachen ein besonderes Gefühl hatte und vor allem beim Aufwachen dieses wieder Einatmen und in den Körper einsinken gespürt habe. Und ich für mich habe damals einfach immer erklärt, ah, ich war zu Hause in der Nacht, um mich auszuruhen. Und was das zu Hause war, konnte ich keinem in der Kindersprache erklären. Und als ich auch fragte, wie kann ich denn oder wen kann ich denn fragen, war eigentlich auch gleich die Antwort im Kopf, ach, brauchst du nicht, sie können damit nicht umgehen. Ja? Und so habe ich es einfach für mich gelassen. Und das nächste so für mich beeindruckende Erlebnis war, als meine Uroma starb. Ich war, weiß ich gar nicht wie alt, 5 vielleicht. Und ich verstand die Menschen nicht, die dastehen und weinen. Also ich habe dieses warme Nachhausekommen empfunden und dass es der Oma gut geht. Und ich habe einfach nicht verstanden, die Trauer, die sie so massiv und so nach unten blickend, wo ich mir immer wieder sagte, hey Mensch, schau doch einfach ein bisschen nach oben, da ist Licht. Ja? Und das haben aber die Erwachsenen nicht. Und da fing ich einfach an, für mich so bestimmte Dinge im Inneren, im Stillen zu beobachten, ohne dass ich sie zerredet habe oder jemanden gefragt habe. Ich hatte auch aber niemanden, auch wo ich dachte, ah, da könnte ich vielleicht fragen. Meine Oma war schon sehr gläubig und hat auch so bestimmte Phänomene erzählt aus ihrer Kindheit. Da wusste ich einfach, okay, alles in Ordnung. Ja. Sie kennt es auch, nur spricht keiner darüber. Aber es war nicht so, dass ich da irgendwie jemanden hatte, der mir Fertigkeiten gezeigt hat oder irgendwelche Rituale oder sonstige Dinge erklärt hat. Ja, das war es einfach nicht. So habe ich es einfach für mich gelassen. Und als Jugendliche sind wir von Russland nach Deutschland gegangen. Wir sind sozusagen die Russlandsdeutsche. Und ich kannte die Sprache nicht. Ich hatte damals Englisch gelernt. Und so war für mich ein Jahr der Stille angebrochen. Eigentlich das beste Geschenk. Und da nochmal, also alles einfach nur beobachten zu dürfen, ohne den Druck, weil man auch so ein bisschen, wir waren so die ersten Einsiedler sozusagen, das war in den 90ern. Und da war es noch nicht so überfüllt und auch nicht so viel davon, ja, von den Aussiedlern. So hatte man auch nicht diese Massen und auch nicht die Kontaktmöglichkeiten, weiterhin in der russischen Sprache zu bleiben. Ja? Also war man wirklich so auf sich und das Beobachten und neue Sprache lernen und Kultur lernen. Und das, was man schon kannte und hatte, war natürlich ein Fundament, ja, von den Großeltern. Aber es nochmal so zu erleben und auch wie die Menschen damit umgehen, wie sie miteinander umgehen, ja. Das war so das große Geschenk, das zu beobachten und einfach im Stillen zu sein und da viele Erkenntnisse für mich zu haben, schon im jugendlichen Alter. Das war, denke ich, das große Geschenk, um in dieser Anbindung auch weiterhin zu bleiben. Wir lernen ja leider, leider nur durch schmerzhafte Erfahrungen. Wenn alles schön ist, dann sieht die Seele und der Mensch schon dreimal nicht keinen Sinn, irgendwas zu lernen oder sich vorwärts zu bewegen. Es gibt auch den Weg der Freude, aber bis dahin muss man erstmal die Schatten durchgegangen sein.
Okay, also das war sozusagen aufgrund deiner Geschichte konntest du dir das bewahren und wie hat sich das dann im Erwachsenenalter weiterentwickelt oder bist du dann auf Leute gestoßen, die dich sozusagen, wo du dann offenbar, ja, würde ich schon sagen, schon allein mit Meinthard, wer es jetzt kennt zum Beispiel, oder Roman Banerjee. Aber ja, wie war dann so der weitere Weg, wo du vielleicht auch nach außen gegangen bist mit diesem, also jetzt nicht unbedingt zu irgendjemandem, sondern zu anderen Leuten und wo du dich verstanden gefühlt hast oder die ähnliches, eine ähnliche Sicht haben oder ähnliches erlebt haben oder dir auch weiterhelfen konnten oder dich weiterbringen konnten?
Das Spannende ist ja, wenn du jeden fragst, jeder würde dir davon erzählen. Sie trauen sich nur nicht, das im Außen zu tun. Kennen tut's jeder. Und das habe ich mich schon als Kind gefragt. Wieso redet keiner drüber? Ist doch so offensichtlich. Ja, ich hatte, also du meintest jetzt die spirituellen Lehrer oder die einen?
Ja.
Die einen. Also ich hatte ja das Glück sozusagen, der Familienälteste, der uns auch nach Deutschland holt und immer so geschaut hat, dass der Clan sozusagen gemeinsam bleibt. Sie waren schon länger in Deutschland und sie praktizieren einfach den christlichen Glauben für sich, ja, ohne Kirche, ohne irgendwelche, sage ich mal, feste Glaubenssätze und Ausrichtungen, die die Kirche vorgibt, sondern einfach den christlichen Glauben nach der Bibel. Ja. Und da gibt es auch eine Gemeinschaft, die einfach so für sich lebt. Und da gab es natürlich regelmäßige Gebetsstunden, ja, oder Bibelstunden. Und da waren auch alle Kinder immer mit dabei. Also es gab es nicht, dass die Eltern nur gegangen sind, ja. Es hat natürlich auch ein bisschen Druck erzeugt bei denen, die näher wohnten und da wirklich auch das Gefühl hatten, irgendwann hin zu müssen. Ich war immer nur so zu den Ferien zu Besuch und fand es recht schön und habe da einfach gelauscht und für mich so die Sachen aus der Bibel versucht zu verstehen aus meiner Sicht. Und das war so ganz lang für mich eigentlich mein Führer, ja, so im Stillen, ohne dass er es vielleicht wusste, ja, aber es kam immer wieder zur rechten Zeit so ein bisschen Anstupser, ja, wo ich mir dachte, ah, okay, was hat das jetzt zu bedeuten? Wie könnte ich das anders verstehen, ja? Und der starb letztes Jahr vor meinem ersten Kongress und genau da trat dann der Roman Benedict in mein Feld sozusagen, ja. Also ich werde, wie ich beobachte, werde ich immer gut geführt von der geistigen Welt, ja, dass immer jemand da ist, der das dann übernimmt und sozusagen ich in die nächste Klasse darf. So erkläre ich es. Ich hatte natürlich zwischendrin auch andere Begleiter, die einfach so, die Lola Jones zum Beispiel, ja, mit ihrer leichten Art und ihrer Bildmalerei und ihre Bücher, wie sie sagt, die Kanäle weitet, ja, und auch davon spricht, ich bin niemanden, der ihr als Guru bezeichnet soll, sondern ich bin höchstens der Türöffner, ja. Und bin da einfach immer meinem Herzen gefolgt. Nach außen gegangen mit dem Thema bin ich eigentlich durch die eigene Not. Als ich 35 war, hatte es sich so zugespitzt, gerade mit den erweiterten Wahrnehmungen in Farben, in Geräuschen wahrnehmen oder Stimmen hören nicht, wobei das auch Unterschiede gibt, ja, um das vom Krankhaften und Gesunden zu unterscheiden. Es sind ja wirklich eher so wie die eigene Stimme, sich einfach ein bisschen weiser anfühlt und Gerüche wahrnehmen, ja. Und das hatte mich ganz massiv erschrocken und ich wollte es eigentlich nicht haben, diese erweiterte Wahrnehmung, die eh schon erweitert war für mein Wissen damals. Und da bin ich einfach zu einer peruanischen Schamanin gekommen, durch meine Cousine, die mich da einfach ein Stück begleitet hatte und erklärt hatte, was geschieht, was kann ich tun, was kann ich nicht tun. Oder ich hatte auch wahnsinnige Panik und es war wirklich ein langer Weg, bis die sich gelegt hat. Und das ist auch das, was die meisten Menschen erleben, ja, diese Panik, weil man einfach nicht weiß, was geschieht und wie kann ich damit umgehen. Und irgendwann dachte ich, ja, schön und gut, Schamanin hilft mir und macht Rituale, aber es bringt mich nicht in die Kraft. Und das war für mich so der Wendepunkt, wie kann ich eigentlich damit umgehen und was soll es mir sagen oder was will es mir sagen, ja, dass ich, was soll ich damit tun? Und habe dennoch kommuniziert mit den Wesen, sag ich mal, die ich da wahrgenommen habe und habe natürlich auch gefragt, die geistige Welt ist sehr, sehr intelligent. Ja? Warum seid ihr hier und nicht zu Hause, wo ihr hin solltet, ja? Gerade die Verstorbenen. Und die Antwort war immer gleich. Es hat uns keiner zur Lebzeit erinnert. Ja? Und das scheint wirklich so dieser wichtige Moment zu sein. Es hat sich keiner zur Lebzeit erinnert an diese Dimensionen, wo wir eigentlich herkommen und hier nur zu Besuch sind, um unsere Dienste auch zu erledigen und dann mit den Erfahrungen wieder dahin zurückzugehen, wo wir herkommen. Und der Medialitätskongress war wohl die Antwort, weil ich dann einfach fragte, okay, was kann ich tun, um das zu verändern? Und dann kamen so eigentlich die Sachen in mein Feld, ja, wie Online-Kongresse, wie Firma Mindheart, die auch spirituell einen führen, ja, durch den Kongress und nicht nur technisch. Und Hier bin ich nun.
Und hier bist du heute im Kita-Revolutionskongress.
Ja.
Ja, um auch hier, okay, also es geht, ne, die haben gesagt, es hat uns niemand erinnert, dass es da noch was außerhalb der Welt gibt. Es hat uns niemand erinnert, dass es sozusagen mit dem Tod nicht vorbei ist.
Ja.
Ich überlege jetzt gerade, wie das so, wie unser Gespräch bis jetzt wirkt auf Leute, die sozusagen sich, die vielleicht mit Glauben an sich, ich glaube, damit verbinden viele was, ne, mit Glauben an sich nicht viel zu tun haben, wobei ich da so vielleicht, man vielleicht unterscheiden sollte zwischen so dieser institutionelle Glauben, so das, die katholische Kirche zum Beispiel oder ne, die Kirchen mit ihren Ritualen und so weiter und das andere, das Wissen, irgendwie muss da noch mehr sein. Ja, und ich glaube, spätestens die oder vielleicht mindestens beide Gruppen, aber vielleicht auch noch jemand, der sich damit noch gar nicht auseinandergesetzt hat,
Wie sie darüber denken,
ja.
Also ich muss grundsätzlich sagen, Medialität und göttliche Anbindung hat nichts mit der Institution Kirche zu tun und wie sie den Glauben geprägt haben. Also das sind Dinge, die man wirklich unterscheiden muss. Und jeder spürt diese innere Wahrheit in sich, ja, und wenn es Menschen gut tut, in der Gemeinschaft der Kirche zu sein, auch das ist ein Weg. Ja? Wenn jemand gerne in Gottesdienste geht und da gerne singt und lauscht, alles in Ordnung. Nur geht es einfach darum, bei sich zu bleiben, im Herzen zu bleiben. Ja? Wir lassen uns viel zu sehr beeindrucken von irgendwelchen Dingen, von irgendwelchen Menschen oder Geschehnissen und vergessen dann in dem Moment zu hinterfragen, bin ich mir wirklich sicher, was ich da sehe und was ich fühle. Ja, und das ist eigentlich so das. Und heutzutage gibt es einfach so viele Möglichkeiten, diese göttliche Anbindung entweder zu erhalten oder wiederherzustellen. Und der Weg führt halt nicht über die Kirche. So ungern sie es hören. Ja.
Was wären das so für Wege? Meditation zum Beispiel?
Ach, nicht einmal. Also die größten Erkenntnisse für mich waren wirklich durch das Kinderkriegen, ja. Durch plötzliche Verschiebung der Prioritäten und durch auch Kontakte, gerade im Kindergarten, ja. Also wie viele schmerzliche Erlebnisse man hat, nicht nur das Kind, sondern man als Eltern ja auch, weil man es ja dem Kind besser und leichter wünscht. Und das sind so die ersten, sage ich mal, Momente, wo man denkt, wow, was läuft hier, ja? Wo ist dein Herz, Mensch, ja? Und das sind so Momente, wo einen selber sehr berühren und auch zu vielen Erkenntnissen auch einen kommen lassen. Da muss ich nicht mehr dazu meditieren, ja? Es ist dann vielleicht so die Öffnung, ja? All diese Erlebnisse. Und dann fängt man an, ein bisschen zu forschen, ja, seinen Blick zu weiten, zu gucken, wo gibt es denn Gleichgesinnte? Wie kann ich denn mich selbst unterstützen und in Kraft bringen, um auch dem Kind dann guter Unterstützer zu sein? Und meditieren ist eine Art. Kinder machen es sowieso ganz natürlich, indem sie sich vertiefen in irgendein Spiel, in der Natur sein und einfach sein dürfen, ja. Wir haben ja immer so diesen Druck und Zeitdruck und fand ich so schön jetzt von unserem Vorgespräch, dass du sagst, na ja gut, dann geht der Sohn halt nach der Morgenrunde in den Kindergarten, auch okay. Aber für die meisten ist es nicht okay, ja. Man fühlt sich so in diesem Druck und in diesem System, dass man da gar nicht in dem Moment einen Ausweg findet und sich selber und das Kind vor allem stresst. Es braucht natürlich Regeln, ja, damit die Gemeinschaft überhaupt funktioniert. Aber ich habe auch die Freiheit, in diesen Regeln flexibel zu bleiben. Ja. Es geht einfach um die Kommunikation und vor allem dieses Miteinander und auch auf die Kinder gesehen. Ja. Was braucht das Kind und nicht das, was ich gerne hätte? Durch das Kind oder über das Kind oder meinen Willen. Irgendwie, ja, sondern wirklich die Frage, was braucht das Kind?
Du hast von schon schmerzvollen Erlebnissen gesprochen. Also sozusagen, wenn man so das Kind auch selber dann vielleicht die Kindergartenzeit angebrochen ist. Magst du da mal ein, zwei Beispiele nennen? Also ich könnte mir vorstellen, ich dachte da jetzt spontan an so Thema Eingewöhnung oder wenn das Kind irgendwie schlecht drauf ist und eigentlich wieder mit möchte und aber aus irgendwelchen Gründen nicht kann oder soll.
Ich erinnere mich an die Große, als ich sie zum Kindergarten gebracht habe, und die ist gerne gegangen. Also sie ist so ein Machetyp, sie ist auch eine, die will immer in die Schule, ja, nicht fehlen. Aber als ich sie am ersten Tag hinbrachte, gerade mit der Eingewöhnung, da war das noch anders in dem Kindergarten, da hat man wirklich die Kinder gewunken und ist gegangen, ja, und hat dann gesagt, naja, wenn du nicht mehr magst, dann rufen wir die Mama an. Und der Abschied war so schmerzhaft, weil sie in dem Moment doch nicht bleiben wollte, ja. Also ich bin dann auch erstmal nach Hause und habe geweint, weil ich mir dachte, was läuft hier verkehrt und das soll richtig sein. Und auch dieses dem Kind zwar als Möglichkeit stellen, aber es dann doch nicht tun. Weil wenn du nach 2 Stunden kommst, was für das Kind ewig lang ist, auch wenn es sich ablenkt, ja, der erste Schock ist schon entstanden. Die Mama ist gegangen, ja. Was wäre denn dabei, wenn ich in der Kaffeeküche gewesen wäre und sich hätte immer wieder gucken können, ah, sie ist hier. Ja, und da hat sich ja schon einiges verändert in der Eingewöhnung. Zwischendrin gab es Tage, wo wir einfach blau gemacht haben, ja. Also da habe ich auch einfach geschaut, wie geht es meinem Kind, und wenn sie nicht möchte, na gut, dann bleiben wir zu Hause, wenn es möglich war. Es ist natürlich nicht gegeben, wenn man arbeitet, ja. Und die Mütter werden gezwungen zu arbeiten und diese Trennungen werden erzwungen, ist mein Eindruck. Um wirklich das Tragende, was es überhaupt gibt, die Familie einfach zu zerstören, sozusagen, ja. Alles hat ja so sein Wirken und seine Absicht. Und gerade wo unser Familienältester verstarb und ich so auf der Autobahn zur Beerdigung gefahren bin, war so eine Diskussion im Radio, ja, mit noch mehr Kitas und Unterstützungsgelder, wo ich mich dann auch fragte, was läuft verkehrt? Ja, lasst doch die Mütter zu Hause sein, sie können am besten für ihr Kind sorgen. Ja, nicht in die Kitas das Geld stecken, ja, sondern den Müttern erlauben, die Zeit zu Hause zu verbringen, die prägendste Zeit, ja, 0 bis 3 Jahre. Und ja, also da gehört viel Veränderung. Und die Kinder wollen einfach immer zu Hause und bei der Mama sein. Sie wollen natürlich zwischendrin auch raus und spielen, aber im Großen und Ganzen möchten sie einfach zu Hause sein.
Ja, gerade so dieses 0 bis 3 habe ich auch so den Eindruck, dass das schon so ein Alter ist, wo so eine frühe Trennung, die machen das irgendwie mit, aber ich habe auch den Eindruck, dass da innerlich schon was kaputt geht. Vor allem vor dem Hintergrund, dass gerade irgendwie, so nehme ich das wahr, im Krippenbereich, die Kinder teilweise doch recht lange einfach auch da sind. Ne? Also nicht nur 3, 4 Stunden, wie man vielleicht noch gehen würde, aber für die ist das ja trotzdem gefühlt sehr lang, sondern ruhig mal 8, 9 oder 10. Das ist schon, ja, krass.
Manager-Tag sozusagen.
Ja, naja, ne?
Mit dem größten Stress, weil du hast ja in der Baby-Kleinkind-Betreuung wirklich Babys bis zu 3-Jährigen, ja, und einmal war ich wirklich sehr geschockt von einer Aussage einer Erzieherin. Naja, der Stärkere gewinnt.
Der Stärkste oder was? Also sozusagen, die es schaffen, die überleben und der Rest
Sozusagen.
war halt nicht stark genug.
Ja. Und das sind Aussagen, wo ich mir denke, hey, wach auf.
Jeder Mensch ist wertvoll und wir brauchen auch jeden Menschen,
Und
ne?
es können jetzt noch so viele Zuschauer da sitzen und sagen, aber nein, und unsere Kita ist anders. Oder viele Erzieherinnen, denke ich, werden sich aufregen. Aber wenn du wirklich ehrlich zu dir bist, dann wirst du wissen. Und einfach nur für dich im Inneren, ja, so ehrlich sein und sagen, ja, das stimmt. Und wir haben nicht die Zeit und wir haben nicht das Personal, um so viel Arbeit aufzufangen, um so viele Kinder aufzufangen, ja. Um wirklich jeden Moment zu erhaschen, wo vielleicht einer Unterstützung braucht, ja, in der Anleitung oder in sonst irgendeinem Gefühl, wo er gerade ist, ja, das Kind. Und man selbst ist ja auch nur ein Mensch und nicht immer auf der Höhe, was die Laune angeht. Und es geht ja darum, dass man immer die Führung übernehmen sollte, sobald man erkennt, aha, das Gegenüber hat Not in irgendeiner Form. Und diese Führung übernehmen wir nicht immer, ja. Weil das gehört sehr, sehr hohe Achtsamkeit sich gegenüber und dem anderen gegenüber dazu. Und das ist einfach nicht möglich durch den Alltag, durch die vielen Ablenkungen. Bei all dem besten Wünschen, was man sich vornimmt und all der Liebe, die man vielleicht zum Beruf hat, ist es nicht umsetzbar.
Ja, im Kleinkindbereich ja noch mal extremer, ne? Weil die wirklich... Ja. Genau. Pro Kind wesentlich mehr Aufmerksamkeit brauchen. Ja, ich denke, da zerreiben sich auch viele an ihrem Anspruch einerseits und an den Rahmenbedingungen, wo sie scheitern müssen täglich. Ja. Also so ging es mir ja auch selbst im Kindergartenbereich. Ne? Da wird natürlich logischerweise dann das Verhältnis Erzieher-Kinder gleich mal drastisch hochgesetzt mit 1 zu 15. Dann hast du das gleiche Spiel in Grün. Brauchen vielleicht ein bisschen weniger Aufmerksamkeit, aber am Ende packen sie dir so viel in die Gruppe rein, dass du es auch nicht schaffen kannst.
Und es gibt auch Mamas, die es nicht aushalten, ja, mit den Kindern allein zu Hause zu sein. Das gibt es auch, auch legitim, ja, weil in dem Moment ist die Frau einfach ehrlich und kann sich eingestehen und ihrem Umfeld mitteilen. Und da geht es einfach darum, okay, wer kann wo wie unterstützen, ja. Und zuerst versucht man es ja so im Familienkreis. Und wenn man diese Sachen einfach so ganz ehrlich damit umgeht, ohne dem anderen damit dann Schaden anzurichten oder es immer irgendwie negativ anzukreiden, weil der Mensch ehrlich war, ja, dann würden sich viele Dinge, glaube ich, auch von alleine regeln. Ja. Aber diese Ehrlichkeit und diesen Mut braucht es halt, ja, und nicht dieses fertig gemacht zu werden, ja, oder ich kenne es ja durch die Praxis, ja, wie viele Eltern werden gut gemeint, aber von Jugendämter auch und Einrichtungen dahin gedrängt, ihr Kind irgendwohin abzugeben, ja. Wo ich mir denke, anstatt in der Familie zu helfen, da in der Basisstruktur Veränderung zu schaffen, Unterstützung zu schaffen, schafft man erstmal sozusagen das störende Kind, das gestörte Kind irgendwohin, um abzuklären, um zu diagnostizieren. Und dabei liegt die Ursache ganz woanders.
Das ist nochmal eine spannende Überleitung so aus deiner Arbeit gerade, auch im Psychiatriebereich. Das war ja jetzt schon eine Erkenntnis, aber welche Erkenntnis oder welche Erkenntnisse hast du auch über die Zeit gewinnen können, so im Bereich so Begegnung auf Augenhöhe ist ja so der Untertitel vom Kongress, ne? Also so das Anliegen von mir ist ja auch so die Kinder als Menschen wieder, würde ich mal so sagen, weil es jetzt ist es gerade nicht so wieder ernst zu nehmen und nicht so zu Objekten zu machen, die man setzt sie halt hier in den Kindergarten und dann setzt oder man setzt sie in die man trennt sie von den Eltern und setzt sie in irgendeine Hilfemaßnahme, sondern die als Menschen ernst zu nehmen, auch mit ihren Bedürfnissen und Wünschen, die meiner Meinung nach extrem oft übergangen werden.
Ja, was sind das? Viele fangen ja dann an mit, sind doch eh schon so verwöhnt und kriegen so viel, ja. Darum geht es nicht. Es geht wirklich um die Unterscheidung, ja, und überhaupt mit der grundsätzlichen Frage, was sind Kinder für dich? Ja. Und für mich sind Kinder nicht Kinder, weil ich sie geboren habe und mein Eigentum somit, ja. Kinder sind genauso wie ich eine Seele, die Erfahrungen sammelt. Und der ist es auf Augenhöhe zu begegnen, ja. Weil die Seele ist vielleicht 100.000 Jahre älter als ich, ja, und sie kommt vielleicht, um mich was zu lehren und nicht andersrum. Und auf diese Augenhöhe ist zu gehen, ja, dass einer die Führung übernimmt, der Erwachsene, das ist nicht die Frage, ja, das ist deine Aufgabe, ja, für das Kind zu sorgen, die Führung zu übernehmen, aber in welcher Art tust du das, ja. Und gerade die Kinder, die jetzt so die letzten Jahre kommen, sind ganz anders in der Wahrnehmung. Ja? Sie haben oft diesen Schleier des Vergessens nicht. Für sie ist alles, was sie wahrnehmen, ich. Das bin ich. Ja, da gibt es keine Trennung. Deswegen weinen sie, wenn Tierchen umgebracht werden oder wenn du Fliege zerklatscht, ja. Weil es für sie alles ich ist, ja. Sie erleben da keine Trennung. Früher hat man das ja so auf die Mama nur reduziert. Deswegen auch diese Mutter-Kind-Bindung oder Trennung, ja, weil die Mama ist ja dann sozusagen ich und mein Eigentum. Und jetzt einfach so mit der neuen Zeit, die einfach, also die Energie ist ja nicht neu, die jetzt ist. Sie ist einfach schneller. Und damit umzugehen und mit all diesen erweiterten Wahrnehmungen, die sie ja haben und auch nicht ablegen können, da geht es einfach darum, als Erwachsene sich ein bisschen mehr so reinzuschulen und reinzufühlen, ja. Wer nimmt das Kind wahr und was stresst gerade so sehr? Oder was lenkt ab oder sonst was, ja. Da gilt es wirklich so dieses, sie schreien auch ganz viel, ja, diese neuen Kinder. Also wenn man überhaupt von neuen Kindern sprechen kann. Aber warum schreien sie? Weil sie so schnell überfordert sind mit diesen Begrenzungen, die wir ja erleben im menschlichen Sein. Und das schmerzt natürlich, ja, wenn man das so ganz anders kennt und ganz weit und freudvoll. Und das ist ja eine Sache, wo eigentlich an die Erwachsenen geht, ja. So dieses, wie zum Beispiel. Also viele Kollegen haben dann, wo ich schon ausgeschieden bin, auch beruflich, haben dann immer erklärt, oh, wir wissen gar nicht, was tun und irgendwie spitzt sich immer mehr zu, weil die Kinder immer wilder werden. Wo ich mir dann auch überlege, okay, vielleicht werden nicht die Kinder wilder in dem Sinne, sondern ihr immer starrer in eurem Denken und Ausführen. Ja? Also das, ich stoße ja immer nur auf Widerstand, wenn ich selber Widerstand habe. Und je stärker der Widerstand, der mich begegnet, umso mehr Widerstände habe ich persönlich mit irgendeinem Thema oder mit irgendwelchen Regeln. Und da einfach bei sich zu bleiben, gar nicht so in diesem, sich damit identifizieren oder in dieses persönliche Beleidigtsein gehen, auf diese Beziehungsebene, sondern rein bei dem Gefühl zu bleiben und bei sich. Und dann auch zu fragen, wieso, was fühlst du denn, was möchtest du eigentlich mir sagen, ja, und nicht immer hat man auch die Zeit im Alltag dafür. Und da, wie gesagt, sind unsere Strukturen so angelegt im Außen, ja, und das ist sehr, sehr schade. Allein personell, ja, weil du kannst nicht mit jedem Kind gut. Du kannst nicht mit allen Eltern gut, ja. Manche Menschen kennen wir gar nicht, aber haben so einen persönlichen Film, wo wir uns gar nicht erklären können und sagen, oh, keine Ahnung, irgendwie kann ich den gar nicht ab, weiß gar nicht warum, ja. Und da geht es auch darum, in Supervisionen sowas anzusprechen, ja, um das tiefergehend zu lösen. Zum Beispiel die Evolutionspädagogik arbeitet da so schön, ja, weil sie auch gerne den Kindern sagen, du, jetzt mache ich meinen Test und stelle eine Frage, vielleicht kannst du mit der Frage gar nichts anfangen. Aber es könnte sein, dass es vielleicht schon mit dem Leben davor zu tun hat, ja. Guck einfach, was innerlich passiert und ob das Gefühl leichter wird oder besser oder anders, ja. Und um diese Ehrlichkeit geht es ja auch als Kollegen sich gegenseitig zu unterstützen, zu gucken, wo hat der andere Not und kann er gerade die Führung übernehmen oder nicht. Die Führung im liebevollen Sinne, ja, im Wohlwollenden, ohne irgendwie manipulieren zu wollen. Ja. Und das ist eine sehr, sehr große Übung, die man tagtäglich eigentlich im Privaten erstmal üben darf, bis man es wirklich verinnerlicht hat. Und da einfach ehrlich zu sein und zu sagen, du, da kann ich nicht, kannst du mich bitte unterstützen oder kannst du übernehmen. Ja. Und dennoch ist nicht so beizubelassen, sondern auch wirklich bei sich zu gucken, was genau eigentlich triggert mich. Und wenn man darüber spricht, dann löst sich es eh. Aber wie gesagt, nicht in diesem erwartenden, vorwurfsvollen, sondern es gehört ganz andere Kommunikation, ja.
So im forschenden Sinn vielleicht eher so, warum triggert mich das überhaupt? Ne, was
ja, im Forschenden zu sich selber.
Ja,
genau. Aber ohne diesen Druck, weißt du. Wir machen uns ja so gerne Druck und da geht es eigentlich wirklich nur darum, die Energetik zu spüren. Und die Kinder, die jetzt so kommen, die sind einfach so feinfühlig, dass sie noch so kleinste Manipulieren des Gegenübers merken und da dann so reagieren, weil sie es sich nicht gefallen lassen, weil es sich für sie so falsch anfühlt, dass sie nicht anders können, als so zu reagieren. Und was werden wir als Kinder geschimpft? Oh, wütend sein und schreien, gehört sich nicht, ja? Ey, das sind Gefühle, die durch mich durchwollen, ja? Wo soll ich sie denn verschachteln und zusperren? Ist ja dann kein Wunder, wenn wir irgendwie als spätestens Jugendliche anfangen auszuflippen, ja? Weil man das so gedeckelt hat und es ist wie ein Dampfdrucktopf, ja? Sozusagen. Manche brauchen Bewegung, um die Gefühle auszuleben, den anderen reicht es, sie auszusprechen, ja? Selbst diese aggressiven Gefühle kannst du genauso im Sanften dahin führen und lenken, dass es nicht dieses Ausagieren an anderen benötigt, ja? Aber man muss halt führen, ja? Behutsam durch diese tiefen Gefilde führen. Manche brauchen nur die Natur und sind schon ausgeglichen, ja. Also es sind manchmal minimale Dinge, die Natur so von alleine schon löst, ja. Und wir zerbrechen uns der Köpfe, weil wir meinen, ah, ich habe ja schon so viel gelernt und habe so viel Erfahrung als Pädagoge. Also das geht jetzt nicht, das kriege ich schon lange nicht mehr hin. Und genau aus diesem Kampfmodus gilt es rauszugehen.
Also Manipulation hat sie jetzt genannt, nochmal als Wort. Das fand ich nochmal schön, weil das ist so auch das, was für mich so gegenübersteht, gegenüber diesem Begegnung auf Augenhöhe. Ne? Ich habe auch oft den Eindruck, dass wir die Kinder, weil wir ja so sprachlich schon mal allein geschickter sind, ne, uns immer so ein bisschen Sachen überlegen, um Kinder irgendwo hinzubekommen, wo wir sie gerne haben möchten. Nicht zuletzt auch deswegen, weil wir ja irgendeine große Gruppe vielleicht zu lenken haben. Aber dieses Manipulative, das ist auch was, was mich stört und was auch kein auf Augenhöhe ist. Ne? So dieses, das ja. Hat nichts damit zu tun, jemanden ernsthaft zu fragen, was benötigst du oder was brauchst du gerade. Ja?
Ich überlege gerade ein Beispiel, was gut wäre. Also wir haben, letzte Woche habe ich die Kinder bei meiner Mama abgeholt. Und da wollten wir auf der Rückfahrt ins Legoland. Und die Kleinste ist 4 und hat fürchterlich geschrien und wollte nicht hin. Sie möchten einen anderen Park. Und was kommt von außen? Ja, mei, sag ihr halt, dass ihr woanders hinfahrt. Dann sage ich, wieso soll ich sie denn anlügen? Naja, dass sie ruhig wird. Warum soll sie ruhig sein? Naja, weil ich es nicht aushalte, dass sie schreit. Ja? Und wenn man so ein bisschen nachhackt, dann kann man auch irgendwann sagen, wieso schreist du denn? Was möchtest du denn? In welchen Park möchtest du? Was soll es dort geben? Und dann fängt sie an zu erzählen. Ja, dann stellt man fest, aha, sie kennt den Park nicht. Sie hat da vielleicht falsche Hoffnungen oder Erwartungen oder überhaupt kann nichts damit anfangen. Kann Bilder zeigen oder so tiefer darauf eingehen. Und innerhalb von einer halben Stunde beruhigt sich das, ja. Und das Kind kommt dann selber, na gut, lass uns mal dahin fahren. Ja, aber so diese Zeit sich auch zu nehmen, weil wir dann immer meinen, oh, es hält mich jetzt fürchterlich auf, ja. Und dabei sind dann diese 5 bis 10 Minuten viel effektiver und lösen das Ganze friedlicher, als wenn ich jetzt da 1/2 Stunde oder 1 Stunde mit dem Kind streite. Und das ist etwas, was man wirklich als Erwachsener lernen muss, ja, so diesen Dampf rauszunehmen und zu sagen, gut, jetzt hat sie halt keinen Bock, jetzt schreit sie. Warum? Ja.
Was mich nochmal interessieren würde, du hast ja gesagt so, und das habe ich auch schon mal gehört, dass sozusagen eine andere Zeit irgendwie angebrochen ist und dass die Kinder, die geboren werden, irgendwo anders sind. Und ich denke mal, allein wenn man so diesen Auftrieb, den sowas, solche Dinge wie ADHS-Diagnosen etc. haben, dann würden das sicher auch Leute bestätigen, die jetzt an sowas gar nicht glauben oder mit sowas gar nicht nichts am Hut haben, prinzipiell erstmal. Aber ja, kannst du da, also das würde mich jetzt nochmal interessieren, so dieses Thema irgendwie eine neue Zeit oder dieses, dass da wirklich andere Kinder geboren werden, die irgendwo vielleicht aufmerksamer sind oder auch die das mehr stört und diese Manipulation zum Beispiel, Manipulationsversuche eher wahrnehmen. Wie man sich das vielleicht nochmal so erklären kann, dass es vielleicht auch einen Sinn hat, warum die jetzt gerade geboren werden.
Naja, die Kinder kommen ja immer, um die Eltern zu schulen. Nicht andersrum. Deswegen einfach so schon da in der Offenheit zu sein, auch von den Kindern was lernen zu können. Und nicht das überzustülpen, was ich schon alles gelernt habe und was ich für ein wow großer bin, ja, im Sinne von Erwachsenen. Es tut sowas von nichts zur Sache, ja, in der Beziehung zum Kind. Dem Kind ist es egal, was du gelernt hast. Du bist für das Kind sowieso das Größte, ja, als Bezugsperson. Und da musst du das nicht auch noch ausspielen. Und die Kinder sind einfach von der Wahrnehmung anders. Ja, sie sind auf dieser Herzebene, ganz klar auf der Herzebene. Und da merkt man wirklich den kleinsten Manipulationsversuch. Mit dem besten sich verstellen und es einpacken wollen, merken sie es. Und diese Menschen, diese Kinder kommen ja auch um, gerade in dieser Zeit. Ja, es geht ja darum, dass die Schwingung sich verändert. Ja, das Energiefeld ist jetzt schneller und es geht darum, dass die Schwingung sich verändert. Ja, dass der Mensch, dass der Körper, alles verändert sich und geht in Richtung höher schwingend. Und die Kinder, die jetzt da kommen, sind es einfach schon, ja, und heben auch dadurch mit an und laden mit ein, ja, in diese höhere Schwingung zu kommen. Wie funktioniert Energie? Also wir sind da nur ein Gefäß durch die verschiedenen Wesenheiten. Also alles ist Energie und alles ist wesenhaft. Und alles Wesen hat eigene Intelligenz. Also jede kleinste Zelle im Körper, ja, ist wesenhaft und hat eine eigene Intelligenz. Und wenn man sich das mal bewusst ist, ja, dann weiß man, okay, jedes Gefühl ist wesenhaft und hat eine eigene Intelligenz und zeigt sich eigentlich nur, damit wir es durchfühlen, ja, nur diese Energetik fühlen. Und darum geht es mit dieser neuen Zeit, dass man die Energetik verändert, auch die eigene, auch im Körper, ja, viele. Darf ich ein Buch hochhalten?
Ja.
Achtung, Werbung. Die Diane Cooper zum Beispiel beschreibt es ganz schön, ja. Da geht es auch um Kinder, um Erdteile, um Länder, um alles Mögliche, ja, was so diese Zeit mit sich bringt, wie diese Kinder sind und warum sie so sind. Sie kommen ja mit bestimmten Auftrag und sie kommen, weil sie wissen, wozu sie kommen, ja. Also da ist, wie gesagt, dieser Schleier des Vergessens nicht. Und umso schwieriger ist es für diese Kinder, dann all dieses zu sehen. Ja? Viele der Kinder sind wirklich Schreikinder, weil es für sie so schmerzlich ist, das überhaupt so wahrzunehmen. Die haben ja gar keine Filter. Bis zum 7. Lebensjahr sind die Kinder komplett offen und nehmen das alles so auf. Ja, also da kann man nur schreien. Ja? Wir würden ja als Erwachsene schon gerne nur schreien und tun es einfach nicht. Und sie machen es einfach. Und da geht es nicht darum, das Kind zu beruhigen, sondern es wirklich tragend zu halten. Und wenn ich es nicht kann, dann bitte ich meinen Partner oder meine Mutter oder eine gute Freundin, ja. Es nicht als falsch zu sehen und vor allem sich selbst nicht als falsch zu sehen, dass ich irgendwas verkehrt mache, ja. Einfach so für sich das Gemütliche zu schaffen, ja. So kleine Übungen, wie wir zu Beginn gemacht haben, ja. Sich zu verbinden auf der Chakrenebene, ja. Ein Gebet zu sprechen, ja. Ruhige Musik laufen zu lassen, solche Dinge auszuprobieren, ja. Was tut mir gut oder auch nur mental zu kommunizieren mit dem Baby und zu fragen, was brauchst du gerade, ja. Und dann werden die Eltern selber schon staunen, was für Ideen sie plötzlich bekommen. Und auch das auszuführen. Energetisch ist ja so, wir kriegen einen Impuls, dann gilt es auszuführen, dann kommt der nächste. Sobald wir dieses Denken, Handeln nicht mehr, wenn es nicht mehr übereinstimmt, dann hört dieser Fluss auf, ja? Dann hatten wir ja irgendwas gestoppt und haben nicht ausgeführt und schon kann der nächste Impuls nicht folgen, ja? Der eigentlich auf den nächsten gekommen wäre. Und darum geht es, ja, so in diesen kleinen Dingen. Empfangen, denken, handeln. Empfangen, denken, handeln. Also mit Handeln ist Ausführen gemeint. Und das sind die kleinen Dinge, ja. alltägliche Dinge, wie zum Beispiel, ohne sich das erklären zu müssen oder den Kopf einzuschalten, ne? Wieso sollte ich das? Ja, meine Güte, dann ist es jetzt halt so, dahin zu gehen, statt dahin zu gehen, ja. Keine Ahnung, plötzlich die Kerze anzuzünden, obwohl du dachtest, ich mache mal schnelles Frühstück, ja. Dann braucht es gerade das Kind.
Also so auf seinen Impuls und auf sein Herz irgendwo zu hören,
Ja,
würde man
genau.
sagen, ja. Was mir noch einfiel, das eine, du hast gesagt, also es geht ja darum, eine höhere Energie oder eine höhere Schwingung zu erreichen, so für die Welt. Und die Kinder kommen schon mit einer höheren Schwingung. Kann man das vielleicht nochmal anders benennen, vielleicht für jemanden, der damit das noch nie gehört hat? Also mir fällt da zum Beispiel ein, dass, ich glaube, das war von Laura Seiler. Niedrige Schwingung ist so, wenn du so Gefühle wie Angst oder Wut oder sowas hast und höher schwingende Gefühle sind sowas wie Dankbarkeit oder Freude.
Ich überlege gerade.
Kann man das irgendwie sozusagen
Also,
nochmal?
wir werden ja immer so komprimierter und dichter, ja. Und wir haben ja verschiedene Körper. Also, der menschliche Körper, der physische, dann der emotionale Körper, die so wie
Jetzt.
Eierformen um uns herum
Okay.
sind, ja. Und dann kommt der mentale Körper, ja, dann der Astralkörper oder andersrum in der Aufräumung, wie auch immer. Einfach zu wissen, dass es nicht nur diesen menschlichen Körper gibt, sondern auch um uns wie so eine Hülle, die in anderen Ebenen sozusagen ist. Also mit uns zusammen, aber doch anderen Ebenen näher angeschlossen. Jetzt habe ich wahrscheinlich noch mehr verwirrt als aufgeklärt. Es geht darum, dass man, wie du schon sagtest, also die Gefühle sind ja die Sprache Gottes. Und Gefühle wie Angst, Scham, tiefe Trauer bis in die Depression, ja, Schuld, das sind Gefühle, die sehr, sehr niedrig schwingen und uns auch in diesem Kreis festhalten lassen, ja, weil man so schwer da rauskommt. Verunsicherung, Zweifel, ja, das sind alle so niedrig schwingende Gefühle, ja. Und Gefühle wie Zuversicht, Freude, glücklich sein, positiv denken, positive Gedanken, das sind eher höher schwingende Gefühle. Und die meisten sind aber in dieser tiefer gehenden Ebene und denken, das ist normal, so zu leben. Ja? Und da einfach zu schauen, okay, wie würde ich mich eigentlich gerne fühlen, ja? Und wie komme ich dahin? Was macht mir denn Freude? Ja? Selbst in so alltäglichen Dingen, ja, die meisten erwarten dann Feuerwerk und wollen von tiefer Depression in die Glückseligkeit springen. Das geht aber nicht, ja. Es ist wirklich so diese Stufe für Stufe und dann auch mal auf einer Stufe stehen zu bleiben und das eine Weile zu halten, immer wieder auch mal wieder tiefer zu gehen und dann wieder ein bisschen höher zu gehen in den höher schwingenden Gefühlen. Es geht darum, wirklich so sich der Gefühlsebene hinzugeben, ja? Die Energetik zu fühlen. Nicht im Kopf, wie wir es meistens tun. Ja? Wir wollen im Kopf fühlen und im Herzen denken. So funktioniert es nicht. Im Herzen fühlen und wirklich durch den Körper die Energetik fühlen. Wo fühle ich das Gefühl im Körper? Wie fühlt sich's an? Brennt es? Macht es irgendwo eng? Zwickt es? Macht es eine Übelkeit, ja? Und da einfach dran zu bleiben und dahin zu atmen. Und im ersten Moment kann sich es auch verschlimmern, aber da geht es einfach darum, das auszuhalten. Die Wissenschaftler haben es ja auch gemessen, es braucht meist 90 Sekunden, bis sich dieses tiefergehende Gefühl oder überhaupt ein Gefühl in das nächste Gefühl verwandelt, energetisch, ja? Und auch da zu spüren, aha, was fühle ich denn jetzt? Ja, und bin ich mir sicher, dass ich das fühle? Und dazu gehört halt Stille. Das können die meisten nicht. Und das ist auch der Grund, glaube ich, warum die meisten Meditationen nicht mögen, ja? Weil zuerst kommen wirklich diese schmerzlichen Gefühle, ja? Und das auszuhalten und dabei zu bleiben, das ist sehr, sehr schmerzhaft, ja? Und es wird aber leichter und besser. Mit jeder Meditation, mit jedem Moment der Stille, den man sich erlaubt, mit sich selbst zu sein. Mit all den Ängsten, mit all dem Versagen, mit all den Zweifeln. Einfach, und das, damit sind die Schatten gemeint, ja. Mit all dem, was ich vielleicht hätte besser machen können. Aber nicht, um in dieser Schuld zu verbleiben, sondern wirklich es zu fühlen, es anzunehmen, dem Erlauben, da zu sein. Weil das genauso zu mir gehört wie die Lichtvollen, ja. Und alles gleich Wert hat.
Also das ist schön, fast wie eine Anleitung. Also dass dieses mit den 90 Sekunden, das ist auch so eine Zeiteinheit, das kann man eigentlich toll beobachten, ne?
Und da hilft es auch oft, dann wirklich erst sich so Meditationen anzuschließen. Es gibt ja wunderbare geführte Meditationen von Menschen, die sowas online anbieten, ja, wenn man sich selber nicht traut. Die einfach so im Moment sind und einen durch die Meditation führen und auch intuitiv die Gefühle auch gerne aussprechen, die gerade im Feld sind, und da einfach dich wohlwollend führen, ja, durch dieses Feld. Und irgendwann wirst du es allein können, und so geht man Schritt für Schritt. Irgendwann wird es auch Zeiten geben, wo man gar nicht gerne meditiert, auch das gibt es ja. Dann schau einfach, wie kannst du anders in der Stille mit dir sein. Es sind nicht immer mega Sachen, die uns irgendwo hinbringen. Die kleinsten Dinge sind die effektivsten.
Ich hatte vorhin noch die Idee, als du sagtest, so die neuen Kinder sind auch dazu da, um uns sozusagen in eine höhere Schwingung zu bringen, aber um uns auch, oder die reagieren viel stärker so auf die Dinge, die vielleicht so hier auf der Welt schieflaufen. Und wenn ich jetzt mal auf den Kosmos Kindergarten schaue, da läuft ja aus meiner Sicht auch einiges schief, so im Sinne von, dass Bedürfnisse übergangen werden, zum Beispiel, dass die Kinder in Dinge gepresst werden, damit Tagesabläufe funktionieren, damit es überhaupt funktioniert, dass es eigentlich so einen schlechten Betreuungsschlüssel gibt. Und das könnte ja dann auch sozusagen so der Aufruf sein, nehmt die Kinder als Lehrer auch wahr, die euch wachrütteln mal wieder, das, was ihr vielleicht innen gefühlt habt und selber vielleicht verschüttet oder nicht fühlen wollt, dass es hier doch einige Dinge gibt, die man anders machen könnte, um alle in mehr Freude und mehr Leichtigkeit zu bringen im Kindergartenalltag. Hört auf die Kinder und tut es nicht ab, so als, na, der will jetzt irgendwie seinen Willen durchsetzen, sondern der will mir vielleicht zeigen, oh, eigentlich ist hier eine Sache, die ich selber mal ändern wollte und ich habe es nur vergessen. Und jetzt ist Zeit, das anzupacken, weil so.
Und ich muss sagen, gerade in der Arbeit, ja, hatte ich die schönsten Erlebnisse auf Augenhöhe mit den Kindern, gerade in den Überforderungssituationen, ja. Wenn wenig Personal da war, wenn irgendwelche Aushilfskräfte da waren, die sich nicht zu helfen wussten, und ich war im stationären Bereich, wo die Kinder wirklich rund um die Uhr da sind. Wir sind sozusagen das Zuhause von ihnen vorübergehend gewesen, ja. Da wird geschlafen, gefrühstückt, Mittag gegessen, alles, was so in die Familie gehört. Und in solchen Momenten war ich einfach ehrlich zu den Kindern, ja. Dass ich sagte, Kind, ich weiß mir gerade nicht zu helfen. Ihr seht, wie es gerade ist. Und der eine von euch braucht gerade am meisten Unterstützung. Was denkt ihr, wie können wir das gemeinsam schaffen? Und da war ich immer wieder erstaunt, wie Kinder anfangen, wirklich zu gucken, zu unterstützen, auch dich als Erwachsener mit zu unterstützen, ja, und nicht im Sinne von Versagen, sondern einfach, weil es die Struktur anders nicht gibt. Und das ist so die Begegnung auf Augenhöhe, ja, nicht dem Kind auch ehrlich, einfach ehrlich auch mal zu sagen, du, ich habe gerade keine Idee, was ich machen soll. Ja, ich weiß mir gerade nicht zu helfen. Hast du eine Idee? Aber nicht in diesem gespielten, manipulativen, sondern wirklich in diesem ehrlichen. Man muss immer bereit sein, eigentlich alles zu verlieren, oder? Darum geht es im Leben, ja? Das zu Lebzeiten schon zu üben. Immer wieder etwas gehen zu lassen, ja? Nicht erst, wenn der Tod kommt. Und da einfach dieses, ja, die meisten haben einfach diesen, das Ego ist ja gut, wenn es dient, aber nicht, wenn es der Herrscher ist.
Hm.
meine Erfahrung so.
Ja. Das fühlt sich.
Dann ist auch so, dass der Alltag dann einfach anders vielleicht verläuft. Aber wir sind trotzdem alle zufrieden am Ende des Tages, weil man flexibel geblieben ist, weil man miteinander in Kommunikation geblieben ist und nicht auf Biegen und Brechen irgendwelche Strukturen erhalten wollte. Darum geht's.
Das klingt fast wie ein schönes Schlusswort, aber ich möchte dich trotzdem noch mal einladen. Gibt es noch was, was du vielleicht den, sind ja sowohl Eltern als auch Erzieher, denke ich, und auch andere Interessierte, die hier zuschauen, gibt es noch was, was du gerne so als Botschaft loswerden möchtest, so als Abschließende?
Ach, ich sehe mich da gar nicht befugt, irgendwelche Botschaften zu geben. Nur eine Bitte, wirklich das Gespräch auf sich wirken zu lassen, nicht gleich in diese Gegenwehr zu gehen, weil es gibt sehr, sehr engagierte Menschen, auch unter Pädagogen und Lehrern, ja. Und da bin ich sehr froh, das auch jetzt schon beobachten zu dürfen, ja, wie sich anfangen, Menschen zu engagieren, ja, wie sie Neues reinführen, auch wenn es nicht leicht ist, ja, bei den alten Strukturen. Ja, einfach im Herzen zu bleiben. Immer und immer und immer.
Sehr schön. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für die hoffentlich auch Einsichten für, ich meine, jeder nimmt was anderes mit, ne? Jeder steht an einer anderen Stelle. Und das ist sicher auch nochmal eine gute Einladung, das möglicherweise nicht nur auf sich wirken zu lassen, sondern vielleicht auch noch ein zweites Mal zu schauen. Genau. Und alles, was auch noch, wenn Leute jetzt mit dir in Kontakt kommen wollen, das tun wir noch alles unter das Video. Auch, denke ich mal, die Links zu dem Medialitätskongress oder zu den Kongressen, die kann man ja theoretisch noch sich auch holen, wenn man da Interesse hat und das Gefühl hat, ja, das spricht mich jetzt besonders an und da möchte ich mehr drüber erfahren. Genau.
Wenn du magst. Ja. Dankeschön für die Einladung und danke euch fürs Zuhören.